Hinter dem Autohandel stehen derzeit so einige Fragezeichen. Kommt großflächig das Agenturmodell? Steigen mehr OEMs in den Direktvertrieb ein oder übersteht die klassische Händlerstruktur hierzulande diesen Transformationssturm? In der aktuellen Folge Was mich bewegt, klären wir den Status quo des Automobilvertriebs, schauen auf den Grad der Digitalisierung und fragen uns, wie es die chinesischen Player machen, die nun nach Deutschland und Europa kommen. Das alles besprechen wir mit einem Top-Experten auf dem Gebiet.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, wir haben es gerade gehört, die Gemengelage rund um den Autohandel könnte ja kaum komplexer und undurchsichtiger sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, man arbeitet da schon länger dran. Bei mir will sich aber ein klares Bild nicht ergeben.
Also erstmal hallo Pascal. Ja, mir geht das eigentlich ganz genauso, wenn man sich da auf den Autohandel fokussiert und sich das anschaut. Ja, es ist irgendwie nicht klar, was da gerade passiert. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, dass die Branche jetzt nicht wirklich, also wenn man die Branche jetzt mal ganz allgemein spricht, nicht wirklich einen Masterplan hat. Also es gibt jetzt keinen großen Plan, wie sich der Autohandel der Zukunft oder der Gegenwart wandelt. Da macht jeder so ein bisschen sein eigenes, kocht jeder sein eigenes Süppchen. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wenn wir nach Deutschland schauen, die Händlerstruktur, der Autohandel ist ja auch sehr fragmentiert. Es gibt viele große Händlerorganisationen oder Handelsorganisationen, die Hersteller natürlich, die jetzt in den letzten Jahren auch durch das ein bisschen durch den Trend zum Agenturmodell, über das wir ja auch heute noch sprechen wollen, da mehr Einfluss gewinnen wollten. Jetzt ziehen sich aber einige da wieder zurück oder haben sich in den letzten Jahren auch wieder zurückgezogen. Also das ist jetzt auch nicht mehr der sozusagen alleinige Weg, den jetzt alle gehen. Auch das Thema Direktvertrieb, da gibt es unterschiedliche Tendenzen. Einige, die es angestrebt haben, gehen jetzt wieder zurück und gehen wieder auf den physischen Handel vor Ort. Und auch da gibt es, wie gesagt, keinen Masterplan. Es ist ein bisschen Trial and Error an einer anderen Stelle, habe ich das Gefühl. Beim Thema Digitalisierung, finde ich, sieht es ähnlich aus. Viele reden drüber, künstliche Intelligenz, Chatbots, die werden das revolutionieren. Aber wenn man sich mal so in der Praxis umschaut und auch auf Studien schaut, dann ist der Digitalisierungsgrad in diesen ganzen Kontexten oft noch gering und lässt da auch zu wünschen übrig. Und deswegen fühlt sich das Ganze für mich gerade sehr diffus an. Und wir sind eigentlich noch mittendrin und mitten dabei, diesen Masterplan oder diesen Weg zu finden, der vielleicht erfolgsversprechend ist.
Yannick, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle in aller Ehrlichkeit gestehen, nicht alle Antworten auf diese offenen Fragen zu haben. Und ich habe es ja gerade gesagt, es ist einfach ein bisschen ein undurchsichtiges Bild. Du hast gesagt, viele Hersteller kochen da auch das eigene Süppchen und gehen ihre eigenen Wege, wie man sich im Autohandel aufstellen möchte. Die einen haben das Agenturmodell irgendwie für sich entdeckt, die anderen fahren es wieder zurück und so weiter. Und wir haben die Antworten vielleicht nicht, aber wir haben heute jemanden an Bord, der sie womöglich hat. In jedem Fall kennt er sich in Deutschland mit dem Autohandel bestens aus. Er ist Professor für Automobildistribution und Vertrieb an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und stellvertretender Institutsleiter des IFA, des Instituts für Automobilwirtschaft. Und Yannick, besonders passend, seine Dissertation hat er übrigens über die künftigen Strukturen im Automobilvertrieb geschrieben. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht passen. Wir freuen uns heute auf Professor Benedikt Meyer. Ja, hallo Benedikt, schön, dass du mit an Bord bist heute.
Hallo Pascal, hallo Yannick, danke für die Einladung.
Hallo. Ja, wir freuen uns. Benedikt, ich habe es im Intro schon gesagt, wir haben es ja irgendwo momentan mit einer vermeintlich sehr komplexen Gemengelage zu tun im deutschen Automobilhandel. Stichworte wie Agenturmodell, was viele OEMs einführen wollen, zum Teil getan haben, da wollen wir gleich dann drüber sprechen, vielleicht auch zum Teil wieder zurückgedreht haben. Direktvertrieb, die Chinesen, die auf den deutschen Markt und europäischen Markt kommen und natürlich auch hier Händlerstrukturen aufbauen und benötigen. Die Digitalisierung, die eine große Herausforderung auch im Handel bleibt und seit vielen, vielen Jahren schon begleitet. Vielleicht an der Stelle mal zum Einstieg ganz grundsätzlich gefragt, wie nimmst du denn die Situation wahr? Wie seht ihr am IFA denn momentan die Situation rund um den deutschen Autohandel?
Na gut, das ist nicht nur Podcast-füllend, das ist Institutsfüllend oder Studiengangsfüllend, müsste ich da eher beantworten. Also man kann das, die Situation, die ist sehr facettenreich. Wir haben wie in allen anderen Branchen oder auch Branchenzweige unserer Autobranche eine zum einen eine eine Polykrise, ja, aber wenn ich jetzt nur über Krise spreche, dann würde ich nur das Negative beleuchten. Ist ein alter Spruch, jede Krise hat auch Chancen inne und hält Chancen inne. Davon bin ich überzeugt. Ja, wir haben Unternehmen, die besser durch die aktuelle Situation gehen. Wir haben Unternehmen, die schlechter durch die aktuelle Situation gehen. Zusammengefasst ist der Automobilhandel inklusive auch dem Servicebereich, was ja ein wichtiger Bereich des Geschäftsmodells Autohauses, steht unter Druck, ja, aber die Branche oder der Branchenzweig, der kann auch mit Druck umgehen. Wenn man so in die vergangenen Jahrzehnte hineinschaut, dann war das nie eine Branche oder Branchenzweig, der von riesigen Margen geprägt war. Ne? Er musste immer mit dem Kunden gehen, er musste mit dem Hersteller gehen, mit Veränderungen im Markt und. Veränderung ja, aber nicht Disruption, auch was in der Vergangenheit über Jahrzehnte hinweg eigentlich prophezeit wurde oftmals, wenn man so die Literatur durchschaut, das ist bis heute nicht eingetreten. Und ich glaube auch weiterhin an das Konzept Autohaus. Natürlich muss man sich anpassen. Jeder muss sich anpassen, jedes Unternehmen muss sich anpassen und das Konzept Autohaus natürlich auch. Aber ich würde es nicht von einer Disruption oder einem Untergang oder einem Abgesang sprechen wollen.
Naja, schon gar nicht, weil wir an vielen Stellen ja auch feststellen, dass die ein oder andere Initiative vielleicht auch OEM-seitig in den letzten Jahren vielleicht nicht so gefruchtet hat, den Handel auch irgendwo zu verändern. Ja, auch ganz unterschiedlich, je nach Player. Es gibt dann erfolgreiche Modelle, es gibt weniger erfolgreiche Modelle. All das wollen wir heute auch so ein bisschen aufdröseln. Du hast natürlich auch gesagt, wie steht's denn um das klassische Autohaus? Welche Rolle wird es in Zukunft noch haben? Das wollen wir heute besprechen. Vielleicht starten wir mal so ein bisschen rein, tatsächlich mit dem Thema Struktur im deutschen Autohandel. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt Tendenzen gesehen, vor allem von Automobilherstellern, auch mit dem Wunsch, natürlich direkter an den Kunden zu kommen, auch irgendwo Herr über die Kundendaten zu sein. Etwas, was in der Vergangenheit sehr stark im Silo sozusagen des Handelspartners gelegen hat. Und das ist ja so ein bisschen die Motivation zu sagen, wir müssen eigentlich unsere Kunden besser verstehen, wir müssen den besser begleiten können. Deswegen brauchen wir auch irgendwo Kundendaten. Und dann gab es ja im Prinzip so zwei Modelle, die in den letzten Jahren aufgekommen ist. Auf der einen Seite das Agenturmodell, also das zum Teil auch wirklich großflächige Umstellen von Händlerverträgen auf ein Agenturmodell, auf einen Verkauf sozusagen als Agenten im Namen des jeweiligen OEMs. Und auf der anderen Seite auch Tendenzen hin zum Direct-to-Customer, zum Direktvertrieb. Ja, vielleicht eins der aktuelleren Beispiele, erst im vergangenen Jahr BMW, vor allem mit der Marke Mini gestartet im Direktvertrieb und dann großes Future-Retail-Konzept und Strategie aufgebaut. Wie siehst du denn ganz konkret diese Versuche von OEMs, so ein bisschen mehr das Heft des Handelns, pun intended, das Heft des Handelns in der Hand zu haben? Wie bewertest du diese Versuche? Wo hat das funktioniert? Wo hat das vielleicht nicht funktioniert? Und was waren die Gründe?
Ja. Grundsätzlich, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann ist es sehr, sehr wichtig, den Kunden zum einen zu verstehen und auch richtig zu betreuen. Und um das richtig zu machen, brauche ich die Informationen über seine Vorlieben, über seine Verhaltensweise, über seine Wünsche und so weiter. Also von daher ist die Intention, ich sage jetzt mal, des Herstellers in seinem Vertriebssystem, möglichst viel über den Kunden zu wissen, total legitim und auch total der richtige Weg. Es ist ja auch nicht so, dass die einzelnen Marken nur im Wettbewerb mit anderen Marken stehen, sondern man steht im Wettbewerb mit Consumer Experience auch in anderen Branchen. Ja, und wir haben andere Branchen oder andere Bereiche. Dort ist die User Experience stark fokussiert, na, und alle Informationen über einen Kunden bei einem Akteur angesiedelt. Na. Und das ist eben das Gefahr bei indirekten Vertriebssystemen, wie jetzt beispielsweise das Vertragshandelssystem. Ich habe den Hersteller, der sendet Informationen, sammelt Informationen über den Kunden. Ich habe den Händler, der sammelt Informationen über den Kunden, der besetzt die direkte Kundenschnittstelle, also die physische Kundenschnittstelle. Na. Und jeder hat, du hast es gerade angesprochen, jeder hat so sein Datenpool und sein Wissen über den Kunden. Und im schlimmsten Fall erhält der Kunde zu einem Angebot oder zu einem Thema zwei Angebote und im schlimmsten Fall noch bei zwei unterschiedlichen Preisen. Ja, von daher, das wäre der Worst Case. Ja, und von daher ist es zunächst total nachvollziehbar, dass man versucht, dass diese ganzen Kundendaten zu konsolidieren und zu konzentrieren an einer Stelle. In dem Fall war die Intention des Herstellers, das bei sich zu tun. Ganz egal, ob wir Direct Sales sprechen oder über Agenturmodell sprechen. Ja. Du hast es gerade in deiner Frage, hast es ja angesprochen, im Agenturmodell haben wir einfach die Situation, dass der Vertrag nicht mehr zwischen Händler und Kunde geschlossen wird, sondern zwischen Hersteller und Kunde. Also jegliche Vertragsdaten gehen direkt zum Hersteller. Aber auch so Informationen wie, wenn der Kunde bei Händler A in Würzburg beispielsweise eine Probefahrt macht und dann bei Händler B oder Agent B, so müsste man es ja richtig sagen, in meinetwegen Fulda eine Probefahrt macht, dann hätte im alten Modell, im Vertragshandelsmodell, hätten die beiden Händler in Würzburg und Fulda nichts davon gewusst und der Hersteller hätte auch nichts davon gewusst. Und so ist es einfach der Fall, dass sowohl der Händler in Fulda als auch in Würzburg weiß, dass dieser Kunde schon 5, 6, 7 Probefahrten gemacht hat, sich schon Fahrzeuge anbieten lassen hat oder auch Fahrzeuge schon mal gekauft hat. Also ich kann den Kunden ganz anders betreuen, ich habe eine höhere Transparenz und in Summe soll das die Customer Experience, wie man das so fein sagt, soll das verbessern. Also das ist alles legitim. Und sicherlich auch ein guter Weg, was natürlich Vor- und Nachteile mit sich bringt. Wir können jetzt sehr, sehr lange über das Agenturmodell sprechen. Ja. Der Agent kann sich in einer solchen Welt stärker auf den Kunden konzentrieren, was eine tolle Sache ist, da die Preise fest sind. Ja, wir haben im gesamten Markt oder im Marktraum, ja, Agenturmodell wird ja häufig nicht nur in einem Land, sondern in einem ganzen Wirtschaftsraum eingeführt mit unterschiedlichen Ländern, um auch diesen Preiswettbewerb Cross-Border dann zu verhindern. Ich habe dann in diesem ganzen Marktraum habe ich dann den gleichen Preis. Also ich bin diese lästige Preisverhandlungssituation los. Ja, also ich bin der Überzeugung, dass ein Kunde zwar einen guten Nachlass, einen guten Rabatt im Vertragshandelssystem erreichen kann. Das können 5 oder 10 oder meinetwegen auch mal 15% sein. Er wird aber nie komplett happy da aus dieser Verhandlung rausgehen, weil er denkt, irgendwo anders hätte ich vielleicht 2 Prozentpunkte mehr bekommen. Also es ist irgendwie eine unglückliche Situation, diese Preisverhandlungen. Das hat sich halt einfach über die Jahrzehnte so eingebürgert, dass man über Autopreise verhandelt. Na, ansonsten wird eigentlich in unserem Kulturraum über recht wenige Preise verhandelt. Ja. Na, also diese Situation ist weg, das ist auch ein Vorteil. Auch das ganze Thema, gerade das Thema Preissetzung und Kundendaten an einer Stelle zu sammeln. Ich glaube, das sind die Kernargumente für ein Agenturmodell. Ja, also ein Wechsel zu einem Agenturmodell ist ja auch mehr oder weniger der größte Eingriff in das automobile Vertriebssystem seit Jahrzehnten. Also wir haben eine Neuausgestaltung, Neuverteilung von Kosten, von Risiken, von Aufgaben und das muss ich natürlich erstmals etwas finden und dann stellt sich natürlich die Frage der fairen Vergütung für die Übernahme dieser Kosten, Aufgaben und Risiken. Ja, das braucht einfach etwas Zeit. Ich muss ja auch Systeme umstellen. Ja, Aufgaben, die früher stark beim Händler lagen, wie beispielsweise die Fahrzeugbestellungsgeschichte, also man spricht da von der Disposition, Dispo-Abteilung im Autohaus, wandert eigentlich in einem kompletten Agentur, einer echten Agentur komplett zum Hersteller. Ja, also wir haben da organisatorische Fragestellungen, die in Häusern verändert werden müssen. Ja. Prozesse, Systeme hatte ich angesprochen, die dort umgestellt werden müssen. Und da lernen die Hersteller, die sich für diesen Weg entschieden haben, in Richtung Agentur gerade noch sehr, sehr stark. Aber das Agenturmodell würde ich jetzt, hat grundsätzlich durchaus Berechtigung, hat auch Potenzial, wenn es gut aufgebaut ist und auch wenn es in den Prozessen etwas gefestigt ist. Ja.
Aber die Frage ist ja schon an der Stelle, wir haben es ja jetzt vor ein paar Jahren gesehen, dass eigentlich die gesamte Branche gesagt hat, das Agenturmodell ist so ein bisschen the way to go und der Weg in die Zukunft. Jetzt sehen wir aber schon, dass einige Hersteller sich ja gerade im letzten Jahr sich wieder davon abgewendet haben. Also wenn wir Volkswagen sehen, Stellantis, die Volumenhersteller, die drehen da gerade wieder ein bisschen zurück. Die Premiumhersteller mit Mercedes und Pascal hat das ja schon gesagt, BMW, großes Projekt natürlich da auch im Bereich Direct Sales. Wo geht's denn jetzt wirklich? Also ist das jetzt wirklich der Weg für alle oder ist das, muss man da schon auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Segmenten oder zwischen den Bereichen, also zwischen Premium und Volumen Bereich? Ist das irgendwie Warum gibt es da gerade so unterschiedliche Tendenzen, was das Agenturmodell anbelangt?
Ja, das ist schon auffällig. Wir hatten so vor wahrscheinlich 5 Jahre, das kam irgendwie aus der Covid-Krise heraus, da ist dieses Thema Agenturmodell zu einem richtigen Hype aufgelaufen. Wir hatten mal am Institut so eine Liste gemacht, in der wir aufgeführt haben, welche Marken in das Agenturmodell wechseln wollen. Und die Liste war fast 100%, also 80%. Und wenn wir jetzt auf die Liste schauen, dann sind eigentlich nur ein paar wenige Marken verblieben. Also Mercedes-Benz ist in der echten Agentur. Es klingt immer ein bisschen albern, wenn ich das echt dazu sage, aber das ist ein relevanter Unterschied. Es gibt nämlich eine echte Agentur und eine unechte Agentur. Und eine unechte Agentur ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Also von einer unechten Agentur würde ich jetzt den Händlern abraten, weil wir dort nicht die volle Übernahme der Aufgabenkosten und Risiken an den Hersteller haben, wie es in der echten Agentur gegeben ist und auch im HGB geregelt ist. Ne? Also deswegen wirklich die echte Agentur. So, und wenn wir echte Agentur anschauen, dann hat man in der Branche lediglich Mercedes-Benz in der echten Agentur aktuell und Mini. Ne? BMW wird nächstes Jahr eventuell möglicherweise, so sind aktuell, ist der aktuelle Planungsstand, zumindest den ich kenne, auch in diese echte Agentur wechseln. Mhm. Volkswagen, Stellantis, klaren Rückzug gemacht, klare Kommunikation, das wird jetzt mal zumindest mittelfristig nicht kommen. Muss ich einmal die Fragestellung stellen, warum war das jetzt vor 5 Jahren der Weg, ne? Und heute ist es nicht mehr der Weg. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr stark mit der Situation, in der sich die Hersteller jetzt befinden und vor 5 Jahren nicht befunden haben. Also ja, deren finanzielle Kraft, muss man ganz einfach sagen. Warum ist das relevant? Weil das beste Beispiel oder das Beispiel, was am einfachsten zugänglich ist, ist das Thema Vorführ- und Ausstellungsbestand, Vorführwagen und Ausstellungsfahrzeuge. Also alle Fahrzeuge, die im Showroom in den Autohäusern stehen, alle Fahrzeuge, die der Händler vorhält, um Probefahrten zu machen, in einer Welt des Vertragshandelssystems sind diese Fahrzeuge sind auf dem Deckel des Vertragshändlers. Und im Agenturmodell hat das eben der Hersteller zu tragen. Ja, alle Kosten, die spezifisch der Hersteller fordert, beispielsweise in CI, ja, der Showrooms, also die schönen Signalisationen, die wir an den Häusern sehen, die schönen Fliesen, die schönen Innenraumgestaltung, für diese muss auch der Hersteller aufkommen. Ja, also wir haben eine Verlagerung von ganz, ganz vielen Kosten in Richtung des Herstellers. Und das passt aktuell nicht so in die Zeit, in der der Hersteller das Geld stärker zusammenhalten muss. Also es ist auch ein ganz großes Risiko dass die Hersteller dort eingehen. Sie müssen schon sehr, sehr überzeugt sein von diesem Weg, wenn sie diesen Weg gehen. Dieser Weg hat Potenzial, muss man ganz ehrlich sagen. Ich will es nicht abtun. Es kann aber nicht jeder Hersteller aktuell tun. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir auch einen Wechsel ins Agenturmodell in vielen, nicht nur in einem Land sehen, sondern in vielen Ländern sehen, in einem Marktraum sehen. Und das macht nochmal deutlich, welches Volumen wir dahinter hängen müssen an Vorführ- und Ausstellungsfahrzeuge. Und wenn wir da jeweils, und dann haben wir noch das Thema Kapitalkosten, was sich jetzt auch die letzten Jahre anders ergeben hat, sprich Zinsen. Ja, also das kostet richtig Geld, ein Agenturmodell zunächst. Und deswegen haben sich meiner Erachtens auch viele Hersteller davon wieder verabschiedet. Und die Unruhe in den Systemen, die ich dadurch erzeugt habe, ja, kommt noch oben drauf.
Ja. Auf der anderen Seite, und das ist ja, wir haben es auch schon angesprochen, ist ein bisschen das Direktvertriebmodell. Vor allem viele von den neueren Playern, wir sagen auch immer ganz gerne im Podcast, die jungen Wilden, die so ein bisschen natürlich versuchen können, Dinge anders zu machen, die auf der anderen Seite natürlich aber auch nicht womöglich schon über ein etabliertes Händlernetz verfügen. Die versuchen natürlich dann eher auch Direktvertrieb, aber auch viele gestandene OEMs haben da natürlich gewisse Tendenzen mit dem Versuch, komplett ohne Bruch eigentlich den dem Kunden, ich sag mal, wirklich vom Konfigurator bis zum Auto vor der Haustür durchzuführen. Jetzt ist da aber auch so ein bisschen aus unserer Sicht so ein bisschen interessant zu sehen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch da wieder Wege gibt, das eher zurückzudrehen oder sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Ich habe erst vor wenigen Wochen die Gelegenheit gehabt, mit Michael Loescheller von Polestar zu sprechen. Polestar ist mit dem Direktvertrieb gestartet und Michael Loescheller sagt ganz klar, für den Start war das nett, hat aber nicht die Wachstumsraten generiert, die man braucht, um dann tatsächlich auch Volumen generieren zu können, was bedeutet, dass Polestar jetzt vor allem großflächig in die Volvo-Händlernetze mit reingeht. Ja? Mhm. Und da haben wir genau so ein Beispiel, wo dann natürlich so ein junger, moderner Player auch das versucht, anders zu machen, ja, so ein junger Elektro-Player, um am Ende festzustellen, naja, es ist irgendwo ist es dann aber doch der stationäre Handel, der uns dann die Sichtbarkeit und am Ende dann auch die Volumina bringt, die wir brauchen. Wie siehst du, wie seht ihr am IFA das Thema Direktvertrieb?
Ja, du hast ja gerade angesprochen, Fahrzeuge ohne Bruch zu vermarkten, also in der Kommunikationskette über die Customer Journey hinweg. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, Fahrzeuge zu vermarkten ohne Margen an andere Akteure, die in dieser Kette involviert sind, zu verkaufen. Also das Direktvertriebskonzept ist mit Blick auf Vertriebskosten immer sehr, sehr attraktiv. Ja, gepaart natürlich mit der Situation, dass ich den Kunden nicht mit anderen Akteuren, die involviert sind, in diesem Vertriebssystem teilen muss. Also wenn wir aber dann, du hast gerade Polestar als Beispiel genannt, man könnte jetzt auch NIO als Beispiel anbringen. Im Grunde sind auch die etablierten Hersteller haben schon versucht, direkt zu vertreiben. Im Grunde sind alle Ansätze gescheitert, bis auf Tesla, bis heute. Muss man einfach so sagen. Das kann man sagen, waren die Unternehmen nicht clever genug, das richtig aufzustellen? Hängt es vielleicht auch am Produkt Auto? Hängt es am Kunden? Weshalb sich Direct Sale nicht eignet? Es wird eine Mischung sein. Es ist, ein Auto ist ein hochkomplexes Produkt, oftmals auch emotionales Produkt. Es ist extrem teuer, das Produkt. Und ich habe in der Nutzungsphase noch die Situation, dass ich da Wartungsbedarfe habe. Also ich habe auch dort nochmal Arbeiten. Das ist anders, wie jetzt, wenn ich meinetwegen einen Bildschirmmonitor kaufe, ja, wenn wir das gerade da reinschauen in den Monitor in unserem Gespräch. Deswegen denke ich gerade an den Monitor. Ich könnte auch ein x-beliebiges Gegenstand nehmen oder viele Gegenstände nehmen. Da wird einmal dieses Produkt verkauft und dann war es das, dann existiert kein Folgegeschäft und Folgekontakt mehr mit dem Anbieter. Na, also es löst ganz komplexe Sachverhalte aus, weil es so hochpreisig, so komplex, so erklärungsbedürftig ist, emotional, hatte ich alles gesagt. Das heißt nicht, dass das nicht Direct Sale tauglich ist, grundsätzlich. Ja, es ist aber sehr, sehr komplex, gerade auch für Marken, die neu in den Markt reinkommen, die keine Bekanntheit haben. Na, unter einer C-Klasse kann ich mir was vorstellen und einem Golf kann ich mir was vorstellen. Also tendenziell könnte man diese Produkte meines Erachtens eher direkt verkaufen als, und jetzt habe ich gerade, es fällt mir gerade selber auf, ich hatte gerade Modelle genannt und keine Marken. Also wir haben eine Bekanntheit sogar auf Modellebene und nicht nur auf Markenebene. So, und wenn die dann eine ganz neue, unbekannte Marke dann in den Markt eintreten möchte, mit einem Modell XY, dann haben die Kunden keine Erfahrung mit der Marke beziehungsweise Modell. Die wissen gar nicht, wo sie das Modell, in welches Segment sie das verorten können. Vertrauensvorschuss gibt es nicht, ne, weil keine Erfahrung da sind und. Also das erschwert tendenziell das ganze Thema Direct Sale, ja, weil auch Vertriebskosten optimal sind, glaube ich, dass es auch immer wieder in Zukunft dort Versuche geben wird, auch von etablierten Herstellern, die möglicherweise neben Vertragshandelssystem auch eine Direct Sale Optionen anbieten werden. Kann wiederum sein, dass sie dann zu gewissen Momenten den Vertragshandel einbinden, ja, weil es ist nun mal keine App, so ein Auto, was ich digital verkaufen, übermitteln kann, sondern ich habe einen Übergang von einem physischen Gut. Also irgendwo muss ein Fahrzeug übergeben werden. Wenn ich ein Fahrzeug übergebe, oftmals muss ein Altfahrzeug in Zahlung genommen werden oder ein Trade-in habe ich dort. Ne? Und vor der Übergabe erfolgt ja auch immer in der Werkstatt eine gewisse ein Pre-Delivery-Check des Fahrzeugs. Ja, also ihr seht, wie komplex und facettenreich eigentlich Automobilvertrieb ist. Das ist wahrscheinlich mit der Grund, weshalb dieses Grundkonzept Autohaus jahrzehntelang Bestand hat.
Ist das auch, du sagst gerade, dass das Konzept Automobilvertrieb ist komplex, das Produkt Auto ist komplex auch zu vermitteln gegenüber der Kundschaft, das ist emotional, man will es erfahren. Ist es aber auch quasi ein Problem beziehungsweise eine Eigenschaft der Kundschaft oder des Milieus, wo ich mein Auto sozusagen hinverkaufen möchte? Ist es eine marktspezifische Herausforderung, quasi dieses Direktvertriebsmodell auch wirklich zum Erfolg zu führen, wenn man sich in anderen Märkten Wenn wir nach Asien blicken, nach China, da ist das durchaus erfolgreicher, in den USA ist es erfolgreicher. Liegt es auch sehr stark quasi an den Marktspezifika, warum das hierzulande eben nicht so zum Erfolg führt?
Mitunter. Ne? Jeder Markt tickt anders. Ne? Wenn wir jetzt nach Asien schauen oder konkret nach China schauen, momentan viel Fokus drauf ist, zu Recht, dann ist dort die Situation, dass Autos nicht geleast werden oder finanziert werden. Ne? Leasingfinanzierung aktuell auch den Fahrzeugpreisen geschuldet. Gerade im Neuwagenbereich in Deutschland ist es der meistgewählte Weg. Ja? Wenn ich jetzt wiederum in die USA gehe, über den Teich drüber schaue, dann ist es dort so, dass Fahrzeuge nicht konfiguriert werden, vom Kunden konfiguriert werden, ja? Und dann der Kunde 6 Monate darauf wartet, dann vielleicht noch mit 2-mal der Lieferzeitpunkt verschoben wird und dann das Fahrzeug im Auto abgeholt wird. Ja? Die US-Amerikaner gehen am Samstag ins Autohaus, sehen ein schönes Fahrzeug und würden nehmen das am liebsten direkt mit. Also das sind einfach unterschiedliche Situationen in den Märkten und deswegen kann es sein, dass Direct Sale sich in China eignet. Sehen wir auch bei vielen chinesischen Unternehmen, die in China Direct Sale betreiben, chinesischen Autoherstellern, beispielsweise Xiaomi. Ja, die verkaufen in China alle Fahrzeuge nur direct. Ja, die werden jetzt nächstes Jahr hier nach Deutschland kommen, wollten diesen Direct Sale Ansatz, also das ist jetzt so, was ich gehört habe, wollten diesen Direct-Sale-Ansatz auch in Deutschland bringen und sind meines Erachtens richtigerweise jetzt davon abgekommen, ausschließlich auf Direct-Sale zu setzen. NIO hatte ich vorhin angesprochen, genau das Gleiche. Wunderschöne Hubs, wunderschöne Houses, das sind so die 2 Konzepte, was sie haben. An den besten Lagen in den deutschen Städten, in Berlin über den Kudammlauf, ne? Beste Lage, dieser NIO-Hub. Wunderschön eingerichtet, alles nice, aber halt nichts los. Ne? Wenn wir da in die KBA-Zulassungsstatistik schauen, dann müssen wir nicht darüber sprechen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ja? Also ob man jetzt alles auf den Direct Sale, das Konzept Direct Sale runterbrechen kann, naja, aber es ist irgendwie schon auch auffällig, dass es niemandem gelingt, eigentlich Autos erfolgreich Direct Sale, in Klammer Tesla, außer Tesla, zu verkaufen.
Wenn du gerade die NIO-Hubs ansprichst, das ist natürlich auch spannend. Da eben auch so ein bisschen die Frage, wie wird sich denn eigentlich das Autohaus der Zukunft gestalten? Also ist es dann doch, so hört man es auch so ein bisschen raus oder so, sehe ich auch gerade so ein bisschen die Entwicklung in der Branche, dass das Autohaus weiterhin auch der zentrale Verkaufsort bleiben wird und nicht nur, was ja auch in Vergangenheit durch verschiedenste Innovationen auch natürlich, Augmented Reality, Virtual Reality, was man alles mittlerweile auch machen kann, auch im Vertrieb, dass es nicht einfach nur ein Experience Center ist, wo man quasi das Auto erleben kann und sich dann im Nachgang vielleicht online für das Auto entscheidet, sondern auch mit dem Blick auf Agenturmodell und Direct Sales, dass es nicht so den Durchbruch hat am Ende des Tages, dass es schon auch immer noch ein entscheidender Ort, gerade hier in Europa, auch in Deutschland, immer noch der entscheidende Verkaufsort am Ende sein wird.
Naja, also das schließe ich nicht aus, dass es einen Weg geben wird, in dem ein Autohaus, ob das dann Autohaus heißt oder Experience Center heißt oder Probefahrzentrum heißt oder irgendwie wie auch immer, ja, dass wir so etwas haben werden und die Verträge primär dann online oder wie auch immer dann abgeschlossen wird, also werden also losgelöst von diesem Autohaus. Das ist durchaus ein Weg, den ich mir oder ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Was ich aber weiterhin glaube, dass die Menschen ein Auto, bevor sie das kaufen, noch erleben möchten. Ja, ich hatte über das komplexe Produkt, über die Hochpreisigkeit des Fahrzeugs gesprochen. Ja, die Menschen wollen einfach diese Produkte das Produkt Auto erleben, auch aus einer emotionalen Komponente, was ja gerade auch für die deutschen Automobilhersteller sehr, sehr wichtig ist. Ja, sie wollen da gut beraten werden, ein gutes Gefühl haben, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und das kommt zusammen und das führt uns dann sehr, sehr schnell zur Situation, dass es einen Ort braucht, ein physischer Ort braucht, an dem Fahrzeuge erlebt werden und an dem Menschen sind, also Beratungssituationen stattfindet. Ob dann dieser Vertrag im Autohaus mit Kugelschreiber und auf Blatt Papier stattfindet, das ist jetzt nicht die Notwendigkeit. Aber ich glaube, man muss Angebote schaffen, um Produkte zu erleben. und Beratung anzubieten. Also auch ein Weg, das würden jetzt die Händler, werden das nicht so gerne hören, ein Weg vom Vertragshandelssystem über das Agenturmodell könnte tendenziell ein Übergang sein in Richtung einer Welt, in der es, du hattest Experience Center genannt, na, in dem es Experience Center gibt, in dem wirklich Beratung, Probefahrt, Produkterlebnis stattfindet, na, und der Vertrag dann an anderer Stelle geschlossen wird. Na. Weil soweit ist man ja davon nicht mehr weg, wenn man jetzt, wenn der Agent schließt ja den Vertrag, nicht zumindest nicht die beiden Personen, die sich gegenüberstehen. Ja. Der Agent vermittelt den Kunden und den Vertrag und kriegt für seine Vermittlungstätigkeit eine gewisse Provision. Ja. Und dann kriegt halt wer eine Provision, der einen Lead generiert, einen Kundeninteressenten generiert, der halt XY Probefahrten durchgeführt hat und so weiter. Also solche Szenarien kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, man darf da nicht zu starr oder fast sogar dogmatisch denken, wenn man Autohaus sich ausmalt, dort wird ein Vertrag unterschrieben. Ja, das muss genau dort, das ist der Ort des Kaufes. Ja. Also da wäre ich jetzt nicht sonderlich starr. Und was, glaube ich, immer auch ein ganz wichtiger Unterschied ist oder eine Unterscheidung, die man machen muss, ist, wie nutzt der Käufer das Fahrzeug? Ist es ein Privatkunde, der sein Erspartes kurz vor der Rente dann investiert und ein Auto kauft? Der will in aller Regel, nur tendenziell, will ein Auto dann noch nochmal physischer erleben und auch Gespräche führen und so weiter. Wenn ich Dienstwagenfahrer bin und mein Fahrzeug 24 oder 36 Monate lease, dann ist das Risiko überschaubar. Dann traue ich mich ja vielleicht auch mal zu einer anderen Farbe. Und wenn ich immer 3er BMW gefahren bin und dann gab es vielleicht einen Facelift oder es gab einen Modellwechsel oder es gab gar nichts dann beim Fahrzeugwechsel, mein Gott, dann kann ich das Ding auch über Distanzmedien bestellen. Also da ist das Risiko überschaubar. Also, ich glaube, die Unterscheidung ist auch immer wichtig, dass wir die treffen.
Das ist jetzt auch ein ganz schöner Übergang, wo wir gerade so bei der Zukunft des Autohandels, Experience Center, so ein bisschen auch in die Digitalisierung des Handels reinschauen. Ein Thema, was auch schon seit vielen Jahren ein großes ist. Gut, wir kommen jetzt von einem Medium, Automotive IT, was sich natürlich mit der Digitalisierung der Autoindustrie beschäftigt. Dazu gehört auch die Digitalisierung von Vertrieb und Handel. Was jetzt aber meine Beobachtung ist, ich selbst kann mich erinnern, dass so vor... Und es werden sicherlich schon 10, 11, 12 Jahre her sein, sehr, sehr viele Termine aufkamen, Pressereisen aufkamen, wo es um genau solche neuen Showroom-Konzepte ging, wo es um genau solche Konzepte ging, die den phygitalen Autohandel aufgebaut haben, den bruchlosen Übergang zwischen einer digitalen Konfiguration hin in ein physisches Autohaus. Dann, ich kann mich an Konzepte erinnern, Termine, auf denen ich war, wo es dann wirklich um das ganz neue Autohaus ging, wo es dann eher die Mitarbeiter waren, gar nicht wirklich Autoverkäufer, sondern waren eher wie so ein Apple Store Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich den entsprechenden Kiosk nicht richtig bedienen kann und eine Frage habe, dann wird mir eher geholfen, wie ich dann das Fahrzeug zum Beispiel an Kiosks, an Touchscreens irgendwie konfiguriere, mir dann auf einem großen Bildschirm dargestellt wird, ich die Farbe verändern kann, mehr als dass Mitarbeiter tatsächlich noch gedacht waren als Autoverkäufer, und dann kann ich dann am Ende dann auf dem Hinterhof dann gehen und sagen, so, das Fahrzeug haben wir zwar nicht in der Farbe hier stehen, aber da kannst du es mal sehen. Hab aber ganz klar aber auch den Eindruck, dass das deutlich wieder eingeschlafen ist, mindestens mal was so in die mediale Präsenz angeht. Das Thema Showroom-Entwicklung ist in den letzten Jahren nicht wirklich eins gewesen, wo man jetzt groß mit hervorgekommen ist und gesagt hat, das ist jetzt unser Thema Nummer eins. Wie siehst du das Thema auch wirklich Digitalisierung im Autohaus, Weiterentwicklung des Autohauses, die nahtlosen, bruchlosen Übergänge? Da habe ich das Gefühl, da hat es mal eine Themenkonjunktur gegeben, die aber so ein bisschen eingeschlafen ist.
Ja, eine Themenkonjunktur, schöner Begriff. Jede Phase hat so seine Themen, ne? Das ist sicherlich so. Ja, du hattest auch den Begriff der Phygitalität verwendet. Das ist ein Kunstwort, ja, finde das eigentlich ganz gut, weil das sagt das aus, was der Autohandel eigentlich dem Kunden bieten muss. Das ist über die gesamte Customer Journey hinweg. Ja, und das ist jetzt, das war vor 10 Jahren, war das neuer. Heute setzen das bereits viele um. Ja, also was man dort diskutiert hat, hat auch Früchte getragen. guten Autohäuser, der gute Autohändler, der bietet eigentlich über die gesamte Customer Journey hinweg dem Kunden die Wahl, ob er, wie er seine einzelne Fragestellung, die er dann auf den einzelnen Phasen hat, dann umsetzen möchte. Ist es analog, ist es irgendwie über ein digitales Medium und dann noch über die unterschiedlichsten digitalen Medien, die zur Verfügung stehen, also gerade auch in der Interaktion, Information und Kommunikationsbereich. Ich muss beides bieten, ja, und dem Kunden die Wahl lassen. Und das hat der Kunde, das lernt der Kunde ja, ich hatte das eingangs in unserem Gespräch auch schon gesagt, auch in anderen Branchen und will das genauso abgebildet haben im Autohandel. Ja, das stiftet ihm eine Convenience. Und wenn ich als das Händler nicht anbiete, dann wandert der Kunde halt zum Nachbarhändler ab. Also verkaufen ja die gleichen Produkte, die Händler einer Marke. Na, dann kann ich mich ja entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, mich über den Preis unterscheiden oder viel besser über die Dienstleistungsqualität oder auch die Medien, wie ich erreichbar bin, wie ich kommuniziere. Na, also, wenn wir jetzt in die Werkstattsituation reinschauen, wir messen das kontinuierlich, da ist weiterhin die Situation, dass die meisten Werkstatttermine ganz klassisch per Telefon gemacht werden. Ja. Ich muss aber parallel sollte parallel eine Option anbieten für eine Online-Terminvereinbarung, auch für einen Chat oder einen Voice-Bot, ja, für diejenigen, die eben diesen Weg wählen möchten, ja, die gerne ihren Werkstatttermin Samstagabend um 22 Uhr vom Sofa aus machen möchten und wenn ich nicht telefonisch erreichbar bin, wenn ich dort kein Angebot habe, dann werde ich genau diese Kunden verlieren, weil der Nachbarhändler macht dieses Angebot. Ja. Also ich glaube, dieses Thema Digitalität über die gesamte Customer Journey hinweg extrem wichtig, wird von vielen Händlern toll angeboten und toll umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist aber vorhin noch auf das Thema Showroom-Gestaltung eingegangen, auch Jobprofile habe ich, glaube ich, ausgehört. Ich würde das nicht sagen, dass das vom Tisch ist, dieses Thema. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal BMW reinschaue mit dem Retail Next, ein ganz neues Showroom-Konzept, was jetzt gerade in den BMW-Häusern ausgerollt wird, optisch klasse, wird viel Geld investiert in dieses Konzept, ist auch Porsche hat mit Destination ein neues Konzept ausgerollt, Mercedes auch tolles Showroom-Konzept gemacht, ja, also optisch sehr ansprechend meines Erachtens, aber auch extrem teuer. Und diese Konzepte sind nicht nur Innenarchitektur, sondern die sind auch mit neuen Jobrollen in aller Regel verbunden. Das kann ein Creator sein, ne, der nur die Aufgabe hat, den Kunden in Empfang zu nehmen und mit Kaffee und Wasser zu versorgen. Das kann ein Produktberater sein, der dort integriert wird, der sich halt mit dem Produkt auskennt und auch hoffentlich auch eine empathische Komponente in sich trägt, der also mit Menschen umgehen kann. Und dann bleibt weiterhin der Verkäufer. Ne? Also die Arbeitszeit des Verkäufers wurde auch versucht zu reduzieren. Das sollte auch das Ziel sein. Das ist eine teure Arbeitszeit. Er soll sich auf den Vertragsabschluss und das finanzielle Thema konzentrieren und wenig Backoffice-Aufgaben übernehmen, sondern das wird dann ausgelagert. Ja, das Beispiel mit dem Apple Store, mit dem Product Genius wird ja dort immer wieder gebracht. Genau. Und da kam das meines Erachtens auch her. Ich brauche aber, um solche Job-Splittings zu machen, brauche ich eine gewisse Größe. Ja, also das wird nicht funktionieren. In einem Autohaus, das 50, 60, 70 oder auch 100 Fahrzeuge verkauft im Jahr, sondern ich brauche da schon andere Volumina, um überhaupt so das Jobsplitting erfolgreich umzusetzen. Dann kann das durchaus Sinn machen. Es wird schon gelebt und ich war anfangs ehrlich gestanden etwas skeptisch, weil ich dachte, der Kunde kommt rein und will einen Betreuer haben, mit dem er den ganzen Prozess bis zur Auslieferung durchspielen kann. Aber anscheinend akzeptieren das die Kunden, dass jetzt der Produktberater beispielsweise die Beratung am Fahrzeug macht oder auch die Auslieferung.
Na, hier kommt ja wahrscheinlich auch der Impact rein, der auch der Kunde aus anderen, du hast es ja eben auch schon an mehrfachen Stellen ja auch schon gesagt, aus anderen Branchen eben kennt. Ne? Also beim Kauf im Consumer Electronics Bereich oder in anderen Branchen, Dienstleistungsbranchen, da ist das ja schon gang und gäbe und da wird natürlich sich so ein Gewöhnungseffekt auch einstellen und mit den quasi Käuferschichten, die sich jetzt ja auch verändern, die werden jünger, die muss man ja auch ansprechen und da sind ja solche Verkaufserlebnisse ja auch schon gang und gäbe, von daher wird sich da sicherlich einiges ändern. Aber ein Impact hier an der Stelle ist natürlich auch ziemlich groß oder kann sehr groß werden. Und da ist so ein bisschen die Frage an dich, wie groß würdest du den momentan noch einschätzen? Und das ist das Thema künstliche Intelligenz. Welchen Game-Changer-Moment hat dieses Thema wirklich schon im Autohandel, im Vertrieb? Natürlich werden hier auch einige Use Cases beziehungsweise Proof of Concepts gerade von den großen OEMs auch durchgezogen, auch im Vertrieb natürlich. Aber manchmal fragt man sich natürlich gerade beim Thema KI schon noch, ist das jetzt gerade eher noch so eine Art Marketing-Showcase oder hat das wirklich schon einen reellen Hub an der Stelle auch im Vertrieb?
Bevor ich auf deine Frage antworte, würde ich gerne nochmal, was du im ersten Teil deiner Frage gesagt hast, eingehen. Es geht doch eigentlich darum, also ich glaube, dem Kunden geht es darum, er möchte möglichst gut beraten werden und seine Fragen sollten beantwortet werden im Kaufprozess und er muss ein gutes Gefühl haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Und darauf ist alles auszurichten. Und welche Jobrolle jetzt, wenn das mit Personen ist, welche Jobrolle einzelne Person trägt, die ihm da hilft auf diesem Weg dorthin, ist doch dem wurscht. Ne? Ich würde auch sagen, dass dem Kunden wurscht ist, ob er jetzt beim Hersteller kauft, ne? Also Agenturmodell, oder ob er jetzt beim Vertragshändler kauft, also Vertragshandelssystem. Also ich habe mich jetzt oder bei einem Franchising beispielsweise, wobei das ungeeignet ist für den Automobilvertrieb. Also wenn ich zu McDonald's gehe, Franchise-System, dann stelle ich mir nie die Frage, ob dieser Cheeseburger, der kommt jetzt gerade vom Franchise-Nehmer oder vom Vertragshändler oder vom Hersteller. Das ist mein Ziel, diesen Cheeseburger zu haben. Also ist mir eigentlich als Consumer recht wurscht, bei wem ich es kaufe. Ja. Ich meine, dass die Preise festgesetzt werden im Agenturmodell, das müssen die Kunden noch etwas lernen, aber das geht offensichtlich schneller als gedacht. Dass es länger dauert, aber die Rückmeldung aus den Märkten oder von den Händlern, die da rein und die Marken, die gerade im Agenturmodell schon sind, sagen, die akzeptieren das eigentlich recht flott. Spätestens wenn sie beim zweiten Mini-Händler waren und sehen, sie kriegen dort auch keinen Discount. Aber wir wollten ja eigentlich über KI-Agenten oder KI sprechen im Autohandel. Ja, KI in aller Munde, wissen wir alle. Wenn du irgendwo nicht KI draufschreibst, dann ist es von gestern, ne, auf gut Deutsch. Da kommen wir wieder zurück eigentlich zu dem Thema persönliche Beratung, persönliche Interaktion. Die KI kann insbesondere in den frühen Phasen des Kaufprozesses, also alles rund um Informationen, Marken, Modellfindung, Händlerfindung, da wird es einen extremen Einfluss haben und hat es heute schon, da bin ich mir recht sicher. Da kann das helfen, aber ich sehe jetzt aktuell noch nicht die Situation, dass ein humanoider Roboter dann selbst Klingeln putzen geht, ne? Also zu den Kunden rollt oder fährt oder läuft hoffentlich, dann wäre es wirklich humanoider Roboter und dann Autos verkauft. Wenn ich das irgendwann noch erleben darf, dann schön, dann bin ich riesig gespannt. Aber die Situation, die ist gerade noch weit weg. Aber das jetzt Large Language Modelle, so der großen Labels, die wir alle so kennen, gerade für eingesetzt werden, um Fahrzeuge zu suchen. Die Situation ist heute schon da und die wird meines Erachtens nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen. Heißt, wie Menschen suchen, sich informieren. Ja, ich sag mal, vor 5 Jahren, 6, 7 Jahren hieß es immer SEO, also Suchmaschinenoptimierung, ganz, ganz wichtig, dass du gefunden wirst. Ich glaube, da ist jetzt einfach eine Situation, dass du nicht nur von Suchmaschinen als Händler oder Hersteller, ist wurscht, gefunden werden musst, sondern dass du halt eben von den KI-Modellen gefunden werden musst, also GEO, ja, also die Generative Engine Optimization. Macht alles wieder noch mal komplexer. Ne? Ich habe noch mal Medium und diese Kompetenzen, um Geo-Auffindbarkeit zu gewährleisten, die habe ich möglicherweise nicht in meinem Autohaus, insbesondere wenn du ein kleiner Betrieb bist, dann tust du dir schwer. Deswegen ist es oftmals so tendenziell so, dass der Digitalisierungsgrad bzw. Digitalisierungskompetenz der großen Gruppen besser ist und somit sind diese wiederum online sichtbarer. Und das spült denen natürlich die Interessenten auch wieder in die eigenen Kanäle, weil darum geht's ja nur, ich muss auffindbar sein, ja? Und wenn der Kunde sich selber informiert, dann ist es ja nicht weiter wild, das ist so eine schöne Sache, ich bezeichne das auch oft gerne als Outsourcing von einzelnen Aufgaben an den Kunden, also ich muss kein Personal vorhalten für eine Beratung, der Kunde informiert sich selber, es soll er so lange tun, wie er will, ne? Wichtig ist nur, dass er im richtigen Moment dann auf den Kanal der Automarke oder des Händlers, je nachdem, in welchem Stuhl ich sitze, dann stößt und dann in Richtung des Kanals des Unternehmens gelenkt wird und dass ich ihn dann habe. Also das, da wird sich viel verändern, ja. Und das wird auch einen Effekt haben auf die, schließe ich direkt an, ne? Wenn ich jetzt an Gebrauchtwagenhandel denke, wenn ich das an die großen Online-Börsen, wenn ich an die großen Online-Börsen denke. Im Grunde ist ja die Fragestellung, die gerade alle Plattformen haben, wenn die Kunden oder die Interessenten öffnen, die von TripAdvisor, Check24, mobile.de, Autoscout, die Branche, in der ich mich bewege, öffnen sie jetzt die separate App, weil sie die kennen, das ist die spezielle App für diesen Bereich, und geben dort in die Suchmasken dann ihre Vorstellungen ein, oder gebe ich diese Frage einfach bei ChatGPT und Co. ein und werde dann geleitet. Ja, und da sehen wir schon, und da messen wir auch in aktuellen Studien schon verhaltensweise, dass sich das ändert, dass zu einem beträchtlichen Umfang eben auch schon über die Large Language Modelle gesucht wird. Da muss ich auch
fundbar sein. Die entscheidende Frage für mich an der Stelle ist aber so ein bisschen, ja, Informationsgenerierung oder ich informiere mich über mein nächstes Auto. Absolut klar, machen viele natürlich schon über KI, über die entsprechenden Modelle, natürlich auch über die Google-Suche, wo ja auch KI ausgespuckt wird an erster Stelle. Auch die großen Börsen, Fahrzeugbörsen haben KI-Funktionen längst integriert in ihre Tools, in ihre Apps. Keine Frage. Jetzt ist aber schon für mich noch irgendwo die entscheidende Frage, ist dieser persönliche Kontakt am Ende des Tages schon aber auch immer noch wichtig und wird da wichtig bleiben? Oder so, ich meine, die Entwicklungen im Bereich KI sind ja wirklich immens und gehen ja wirklich da sprechen wir nicht von Jahren, da sprechen wir von Wochen und Monaten, in der sich diese Modelle immer weiter entwickeln und besser werden. Sprechen wir schon am Ende schon von einem komplett KI-begleiteten Verkaufsprozess, wirklich von der ersten Informationssuche bis wirklich zum Vertragsabschluss, dass ein KI-Agent zum Beispiel in der Lage ist, den ganzen Prozess durchzuführen? Oder ist dieser persönliche Kontakt, gerade wenn man so ein bisschen auf den heimischen Markt hier schaut, schon immer noch sehr entscheidend, auch was das Thema Vertrauen in eben diesen Prozess eben anbelangt?
Ja. Ich glaube, wir sollten da wieder in Personas sprechen, ja, also in Personas per Persona die Frage beantworten. Das kann ein Weg sein für sehr, sehr preissensible Kunden, die einfach nur mit einer geringen Emotionalität zum Auto, die einfach nur das günstigste, das Fahrzeug zum besten Preis recht rasch haben wollen, sehr rationales Verhältnis haben zum Auto. Ne? Warum müssen die in Autohäuser fahren, Autos Probe fahren, irgendwie Lenkräder anfassen, irgendwie den berühmten Kick gegen das Rad machen und. Ne? Für die wäre das ein komfortabler Weg, um an so ein Auto mit zum günstigsten Preis zu kommen. Aber wenn wir natürlich, da muss ich mir die Folgefrage stellen, für die Händler hoffe ich, dass man nie in einem Markt ankommt, der ausschließlich preisgetrieben ist, weil dann kann ich über mein Format Autohaus fast keinen Unterschied mehr machen. Und das wäre ein Szenario, da sind wir wieder beim Thema Direct Sale. Da geht es einfach um Abwicklung. Geeignet. Wenn ich aber, muss ich überlegen, wo kann ich den Unterschied machen? Den Unterschied kann ich eigentlich machen, indem ich eine sehr, sehr gute persönliche Kundeninteraktion darstelle oder den Transaktionsweg zu einem Fahrzeug besonders einfach gestalte oder kundenorientiert gestalte. Ja, da komme ich auch nochmal zurück zum Agenturmodell wiederum. Das kann eine große Chance sein, das ist jetzt meine Unterstellung, dass vor 5, 6, 7, 8 Jahren, als das Agenturmodell diskutiert wurde, man eigentlich noch die Hersteller noch nicht an diese Rolle von KI gedacht haben, dass die, dass wir dort so eine Preistransparenz haben. Ja. Und diese Preistransparenz wird über die KI-Modelle wird die zunehmen. Ja. Du wirst deutschlandweit den besten Preis für den Golf recht schnell zugänglich haben als Kunden. Ja, wenn ich im Agenturmodell aber feste Preise habe, dann gibt es diese Diskussion der Preise nicht mehr und die Suchfunktion oder der Suchhebel oder die Suchmotivation KI, weil ich den günstigsten Preis bekomme, ist irrelevant. Somit geht es darum, persönlich in der Interaktion den Unterschied zu machen. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, es wird Kunden geben, die online Online-Sale, das kann direkt sein, das kann aber auch indirekt sein, in Kombination mit dieser maximalen Digitalisierung der ganzen Customer Journey hinweg nachfragen werden. Die Frage ist nur, wie groß dieser Anteil ist. Wir hatten das in unterschiedlichen Befragungen schon versucht zu messen, wie die Bereitschaft ist für Online-Sale. Ne? Die Bereitschaft ist, das Interessante, die Bereitschaft ist recht groß. Die tatsächliche Umsetzung ist jedoch relativ gering. Ja, jetzt kannst du wieder sagen, das liegt daran, weil es nicht wirklich angeboten wird. Ist es ein Henne-Ei-Problem? Oder ist es so, dass die Kunden sagen, ich würde das schon tun, und wenn sie dann tatsächlich vor der Situation stehen, dann machen sie es doch wieder nicht. Kann wieder mit Gewohnheit zu tun haben, kann aber doch wieder mit Ängsten zu tun haben. Es ist irgendwie so eine gewisse Blackbox, dieses Online-Sale. Im Automotive, aber ich glaube, für gewisse Klientel, für gewisse Gruppen ist diese hochdigitale Journey mit einem wirklichen Online-Abschluss durchaus denkbar, und deswegen werden wir dort auch immer mehr Angebote sehen, bin ich überzeugt von.
Benedikt, bevor wir dich gleich wieder ziehen lassen, würde ich ganz gerne eine Frage noch stellen, auch weil wir es in der Folge auch schon mehrfach angesprochen haben, und es gehört momentan eben auch zur Gemengelage im deutschen Autohandel dazu, dass eben auch immer mehr chinesische Player auf den deutschen und europäischen Markt drängen und sich natürlich auch die Frage stellen, wie vertreibe ich denn meine Fahrzeuge eigentlich auf dem deutschen Markt? Vielleicht einmal an der Stelle, vielleicht zum Abschluss einfach eine kleine Einschätzung von deiner und von eurer Seite. Sehen wir vermehrt chinesische Player, die auch versuchen werden, in einem Direct-to-Customer einzusteigen? Wir haben vorhin schon einmal von dir auch Beispiel NIO zum Beispiel gehört, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn die Markenbekanntheit vielleicht noch gar nicht groß ist. Auf der anderen Seite sicherlich auch viele klassische Mehrmarkenhändlerbetriebe, die es gar nicht uninteressant finden, eine chinesische Elektromarke mit ins Portfolio aufzunehmen, vielleicht auch, weil an der einen oder anderen Stelle OEMs aussteigen oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Modelle streichen, die man dann vielleicht aber versucht, dann in einem Kompaktsegment zum Beispiel dann doch noch wieder ein Angebot weiterhin auf dem Hof stehen zu haben. Was ist das, was ihr da momentan beobachtet? Wo muss man sich, auf welche Landschaft muss man sich denn in den kommenden Jahren einstellen?
Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Die Hersteller, die chinesischen Newcomer-Marken haben unterschiedliche Modelle erprobt in den letzten Jahren mit mäßigem Erfolg. Und momentan stellen wir eigentlich fest, wenn man in den Markt schaut, die wählen dieses klassische Vertragshändlermodell gerade. Die erfolgreich sind, haben dieses Modell oder wählen dieses Modell mit einem flächendeckenden Netz. Ne? Also wenn man das auch so die Lernkurve von BYD beispielsweise anschaut, gehen jetzt über zu einem flächendeckenden Händlernetz mit Vertragspartnern. Diese Verträge gehen sie ein mit Händlern, die erfolgreich Autohandel für andere Marken machen, und das noch geparkt mit einem separaten Servicevertrag. Ne? Also ich brauche immer beides. Autos vertreiben ist das eine, verkaufen ist das eine. Ich kriege die Autos aber nicht verkauft, wenn ich kein Werkstattnetz habe, kein Servicenetz habe. Ne? Das ist typisch Automobil. Und das ist der Weg, der momentan von den chinesischen Herstellern am stärksten eingeschlagen wird, nachdem sie auch viel rechts und links ausprobiert haben, was eigentlich nicht richtig zündete, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Und dann kann man ja eigentlich sagen, dass die heimische Autoherstellerlandschaft ja schon eine Art strukturellen Vorteil hat, weil die ja nun auf Jahrzehnte gebildetes Vertriebsnetz und Handelsnetz eben zurückgreifen können. Gleichzeitig natürlich auch das Thema Online-Vertrieb, künstliche Intelligenz und so weiter. Wir haben über die Themen ja heute gesprochen, ja auch parallel auch vorantreiben und quasi jetzt momentan so ein bisschen hybride Strategie fahren. Und da kann man ja eigentlich schon sagen, dass man ja an der Stelle, was den Vertrieb am Ende des Tages, wirklich den konkreten Autoverkauf anbelangt, dass die heimischen OEMs doch deutlich im Vorteil liegen an der Stelle. Und man vielleicht an einer oder anderen Stelle ja momentan merkt, dass es so ein bisschen eine Angstmacherei vielleicht auch gibt, vielleicht auch in der medialen Landschaft. Jetzt kommen die chinesischen OEMs nach Europa, auf den Markt, nach Deutschland, und jetzt muss allen Angst und Bange werden. Also so ist es doch am Ende des Tages dann auch nicht.
Naja, da wäre ich etwas vorsichtig. Besser ist auch meines Erachtens etwas mehr Vorsicht walten zu lassen. Wenn es dann anders kommt und nicht so schlimm kommt, ist es besser. Ne? Aber es stimmt natürlich, was die Vertriebs- und Servicestrukturen angeht, haben die etablierten Marken Das trifft aber jetzt nicht nur auf die Deutschen zu, das trifft auch auf den Stellantis-Konzern zu oder auch auf die bekannten Japaner oder Südkoreaner. Die haben einen Vorteil, Jahrzehnte gewachsene Strukturen in der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel, Vertriebsnetze, die flächendeckend sind, aber auch im Servicebereich Logistiksysteme dahinter geparkt, die den Werkstätten einfach auch Spaß machen, mit diesen Marken zusammenzuarbeiten. Und das müssen die Chinesen lernen, und die lernen sehr, sehr schnell, muss man dazu sagen. Also die werden eigentlich Tag für Tag besser in diesem Bereich. Viele chinesischen Hersteller ziehen sich ja auch Manager von etablierten Marken, um diese Märkte aufzubauen und die Systeme aufzubauen. Zusätzlich haben die Deutschen natürlich, jetzt sage ich schon die Deutschen, die etablierten Hersteller in Europa, haben ja den Vorteil der Bekanntheit im Markt, genießen ein Vertrauen bei den Verbrauchern. Die Verbraucher wissen, welche Segmente die einzelnen Marken einzuordnen sind. Also das wird aber alles, das ist ein Spiel auf Zeit, ne? Das wird sich über die Jahre hinweg, werden auch die Verbraucher wissen, wo ein BYD einzuordnen ist, wofür AMG steht, wofür Changan steht, wofür Geely steht und so weiter. Also das, da kann man sich nicht drauf ausruhen, und die werden die Partnerschaften mit den Händlern eingehen, machen sie ja. Und da werden diese Vertriebs- und Servicenetze entsprechend stabiler aufbauen. Der Unterschied, also jetzt neben der Vertriebssituation, ist halt meines Erachtens in der Produktpreispositionierung, also im Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Chinesen sind einfach, bieten gute Produkte an, ja, zu fairen Preisen. Nicht zu Low-Budget-Preisen, aber zu fairen Preisen, unterhalb der vergleichenden oder Wettbewerbsmarken, die im Markt schon sind. Und gerade in einer Zeit, in der die Menschen, aber auch die Unternehmen das Geld nicht mehr so locker sitzen haben, ist es durchaus eine attraktive Alternative, auch auf so ein Fahrzeug zu gehen, aufgrund des Preises einfach mal. Ja. Also auch wenn wir jetzt im vergangenen Jahr, ist immer die Frage, welche Marken nehme ich jetzt in die Gruppe der chinesischen Hersteller mit dazu, nehme ich jetzt beispielsweise Smart hinzu, nehme ich Polestar hinzu, in der Eigentümerstruktur werden sie chinesischen und so weiter, waren wir in Deutschland bei rund 3%, wie gesagt, welche Marken man hinzunimmt. Ne? Und dieser Anteil wird in den kommenden Jahren auch weiter hochgehen. Wenn wir nach England rüberschauen, dann sind wir da schon aktuell bei 10%. Ja. Und alle Märkte sind ja gesättigte Märkte. Gehen wir jetzt nach Deutschland zurück, meinetwegen 2,8 Millionen Neuzulassungen jedes Jahr. Und wenn dann halt von diesen 2,8 Millionen Neuzulassungen 100.000 Einheiten chinesische Automobilhersteller verkaufen, dann muss irgendwer weniger verkaufen. Ja, also es ist ja nur ein Verdrängungswettbewerb. Ja. Von daher bin ich zwar der Meinung, dass der Markt, oder kann ich mir es durchaus vorstellen, dass der Markt Deutschland auch mittel- und langfristig für die Chinesen ein Sondermarkt bleiben wird, hat mit der nationalen Automobilindustrie auch zu tun und der Verbundenheit der Menschen mit diesen Marken. Aber wir sehen das in Märkten, die keine eigene Automobilindustrie mehr haben, beispielsweise England hat mal eine sehr große Automobilindustrie, da ist recht wenig Verbundenheit dann zu den einzelnen Marken mit schon 10% Marktanteil. Und wenn wir jetzt mal den Globus aufspannen, Südamerika, ganzer asiatischer Raum, ganz Afrika, die werden mehr oder weniger überflutet von chinesischen Fahrzeugen. Ja, China ist mit Abstand, mit großem Abstand, größter Produzent von Automobilen. Und nicht nur EVs, ne, sondern auch Verbrenner, Hybride und. Ne, die haben alles im Portfolio und die sind bei weitem noch nicht ihr Ziel erreicht. Es kann sein, dass auf Dauer hinweg der deutsche Markt ein Ausnahmemarkt sein wird, aber ein paar Prozentpunkte des Marktes werden sie sich auch in Deutschland holen. Und wie gesagt, können nur andere abgeben, anders funktioniert nicht. Deswegen verkauft ja niemand ein zusätzliches Auto, nur weil jetzt ein BYD oder ein MG im Regal steht. Ne?
Benedikt, ich glaube, wir können festhalten, dass das Thema Autohandel, Automobilvertrieb, vor allem auch hier in Deutschland, komplex ist, spannend ist und auch spannend bleibt, dass vielleicht auch der Weg gar nicht komplett vorgezeichnet ist. Das heißt, ärgerlicherweise in die Glaskugel können wir nicht schauen. Wir werden also die nächsten Jahre abwarten müssen, was passiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute und uns dieses komplexe Bild auch irgendwo vermittelt hast und an der einen oder anderen Stelle auch für ein bisschen mehr Klarheit gesorgt hast. An der Stelle vielleicht auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne natürlich auf LinkedIn mitdiskutieren. Wie seht ihr, wie sehen Sie den deutschen Autohandel aufgestellt? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Wie sind da die Meinungen, vielleicht auch die Präferenzen? Da freuen wir uns drüber. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Danke, Benedikt, dass du dabei warst und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.
Danke euch für die Einladung und vielleicht reden wir einfach in 3 Jahren nochmal dazu, ob das alles so eingetreten ist und oder auch nicht. Danke.
Das machen wir. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.